SWR 2 Wissen.
Im Namen des Herrn. Amen.
Wir schreiben das Jahr 1300. In der Basilika Sant'Eustorgio in Mailand wird ein Prozess eröffnet.
Wir, die Brüder des Dominikanerordens, die als Inquisitoren der ketzerischen Verbrechen durch die Ermächtigung des Heiligen Stuhls eingesetzt sind, haben durch uns zugetragene Gerüchte erfahren, dass gewisse Männer und Frauen geheime Zusammenkünfte, Versammlungen und sogar Predigten abgehalten haben. Wir wollen diese Nachrichten untersuchen und eröffnen hiermit gegen sie die Inquisition.
Den Angeklagten wird vorgeworfen, dass sie ausgerechnet eine Frau, eine gewisse Guglielma, nach deren Tod als Inkarnation des Heiligen Geistes verehrt haben. Radikales feministisches Gedankengut, ausgerechnet im Mittelalter?
Ketzerische Sekte. Die Guglielmiten im Mittelalter. Eine Sendung von Imogen Ria Herrat.
Die Guglielmiten waren ein kleiner Kreis. 11 Männern und 21 Frauen wurde in Mailand der Prozess gemacht. Im Vergleich zu den großen Ketzerbewegungen des späten Mittelalters, deren Anhänger in die Tausende gingen, Katharer, Waldenser oder Beginen, war es ein winziges Grüppchen. Ihre Schriften landeten auf dem Scheiterhaufen. Dasselbe Schicksal teilten 3 führende Mitglieder der Gruppe. Die Guglielmiten und ihre unorthodoxe Lehre wären längst in Vergessenheit geraten, wenn nicht ein Zufall die Akten der Inquisition für die Nachwelt erhalten hätte. Aus ihnen lässt sich die Geschichte einer bemerkenswerten Frau und ihrer Jünger rekonstruieren. Um das Jahr 1260 kommt eine Frau nach Mailand. Eine Witwe mittleren Alters, um die 50, die von ihrem erwachsenen Sohn begleitet wird. Sie nennt sich Guglielma, die italienische Form von Wilhelmina. Woher sie kommt, weiß niemand. Ihr selbst scheint es nicht wichtig zu sein, jedenfalls spricht sie nicht darüber. Vielleicht verleiht ihr das eine mysteriöse Aura. Später wird man sich erzählen, dass sie eine Königstochter aus dem fernen Böhmen sei. Wie viele Frauen ihrer Zeit hat Guglielma beschlossen, der Welt zu entsagen und ein frommes Leben zu führen.
Guglielma was clearly a holy woman.
Guglielma war eine sehr fromme Frau. Man erzählte sich, dass sie Krankenheilungen durchführte. Sie lebte sehr einfach und enthaltsam.
Barbara Newman, Professorin für Religions- und Altertumswissenschaften an der Northwestern University in den Vereinigten Staaten, hat sich ausführlich mit Guglielma und dem Kult um sie beschäftigt.
Sie muss ein sehr warmherziger Mensch gewesen sein. Bei ihr war jeder willkommen. Zu ihren Anhängern zählten Mitglieder der beiden führenden und bitter verfeindeten Familien im Mailand jener Zeit, Visconti und Della Torre. Aber da waren auch Mitglieder der Mittel- und der Unterschicht, sogar einfache Dienstmädchen. Männer und Frauen scheinen bemerkenswert gleichgestellt gewesen zu sein. Sie machte keine Unterschiede. Vielleicht hat sie darin die Menschen an Jesus erinnert. Aber Guglielma selbst machte keine theologischen Ansprüche geltend. Sie war einfach ein frommer Mensch.
Beim Inquisitionsprozess wird einer der Angeklagten, Bruder Gerardo da Novazzano, aussagen, dass Guglielma
5 Wunden am Körper hatte, ähnlich den Wunden Jesu Christi. Adelina Crimella habe diese Wunden am Körper der besagten Guglielma gesehen und sie gereinigt.
Die Inquisitionsakten sind durchweg in indirekter Rede gehalten. Sie geben in trockenem Juristenlatein das wieder, was der mitschreibende Notar hörte und dann entweder direkt an Ort und Stelle oder aber später ins Lateinische übertrug. Trotzdem können diese Beschreibungen uns immer wieder in den Sommer des Jahres 1300 transportieren, als in einer lichtdurchfluteten Seitenkapelle der Kirche Sant'Eustorgio der Prozess stattfindet. Direkt im Anschluss an die Messe, wie eines der Protokolle penibel festhält. Dort also berichtet Bruder Gerardo von den Stigmata, die eine Anhängerin Guglielmas am Körper der frommen Frau gesehen hat. 4 Wundmale an Händen und Füßen und eines am Körper, genau wie bei Jesus am Kreuz. Und wie Christus vollbringt Guglielma Wunder. Das berichtet Andrea Saramita, ein wohlhabender Mailänder Bürger und einer der aktivsten und wichtigsten ihrer Anhänger.
Sie habe an dem Magister Beltramus de Ferno ein Wunder gewirkt, und zwar in Bezug auf ein Mal, das der Magister im Auge gehabt habe, und an Albertonus de Novate an einer Fistel, die dieser gehabt habe.
Etwa 20 Jahre lang führte Guglielma ein frommes Leben in Armut und Keuschheit. Menschen besuchen sie und bitten um ihren Rat, um ihre Hilfe, um ihren Segen. Bereits zu Lebzeiten gilt sie als Heilige. Sie lebt nicht in einem Kloster, sondern als unabhängige religiöse Frau. Darin ist sie kein Einzelfall, erklärt Gisela Muschiol, Professorin für Kirchengeschichte an der Universität Bonn.
Gerade im Hoch- und dann eben vor allem im Spätmittelalter beginnt eine Bewegung religiöser Frauen, die ganz bewusst nicht in einen Konvent eintreten, sondern die überwiegend städtisch zusammenleben, in kleineren Gemeinschaften, in größeren Gemeinschaften, die auch einzeln leben. Es sind in jedem Fall Frauen, die sehr bewusst ein religiöses Leben führen.
Guglielmas Sohn, der sie bei ihrer Ankunft in Mailand begleitete, ist gestorben oder hat Mailand verlassen. Jedenfalls wird er nicht mehr erwähnt. Über sein Schicksal ist nichts bekannt. Guglielma hat sich dem Zisterzienserkloster Chiaravalle angeschlossen. Sie wohnt in einem Haus, das in der Stadt liegt, aber zum Besitz der Zisterzienser gehört und befolgt bestimmte Ordensregeln, bleibt aber unabhängig und ist kein Ordensmitglied. Nach ihrem Tod um das Jahr 1282 wird sie auf dem Friedhof des Klosters bestattet. Die Mönche von Chiaravalle errichten einen Altar für Guglielma und preisen ihre Tugend in Predigten. Das tun sie allerdings nicht aus reiner Frömmigkeit. Guglielma hatte schon zu Lebzeiten viele Anhänger. Nach ihrem Tod werden es noch mehr. Ein populärer Heiligenkult bringt Besucher in die Abtei. Besucher bringen Geld.
Es war ganz klar, die Anhänger wollten sie kanonisieren.
Alexander Paczowski ist emeritierter Professor für mittelalterliche Geschichte an der Universität Konstanz. Er sitzt an einem sonnigen Tag in einem Café im Park.
Da ist nun ein wesentlicher Faktor, dass man ein Kanonisationsverfahren überhaupt in Gang bringt und dann nicht nur so ein Kult wild vor sich hin wuchert. Und da braucht man dann innerhalb einer Stadt wie Mailand also dann schon auch die Inquisitionsbehörde, der fällt das auf, dass da eine Frömmigkeit sich entwickelt und da richtet man das Augenmerk drauf.
Für eine Heiligsprechung müssen bestimmte Bedingungen erfüllt sein. Wunder, Visionen, das heißt, der oder die Tote muss jemandem erschienen sein, ein Grabkult und möglichst viele Anhänger, am besten aus gehobenen Schichten. Guglielma erfüllt alle Bedingungen. Die Mailänder verehren sie bereits als Heilige, obwohl sie es offiziell nicht ist. Bis um 1200 konnte ein regionaler Bischof die Heiligsprechung vornehmen. Seitdem darf das nur noch der Papst. Die offiziellen Vertreter des Papstes in Mailand sind die dominikanischen Inquisitoren, die seit der Mitte des 13. Jahrhunderts in der Kirche Sant'Eustorgio eine permanente Basis bezogen haben. Das 13. Jahrhundert ist eine Umbruchzeit. Die Kirche reformiert sich von innen. Gleichzeitig entsteht in der Bevölkerung eine neue Spiritualität, die sich auch außerhalb der kirchlichen Institutionen ausdrückt. Durch neue Bettelorden, wie die Franziskaner zum Beispiel, die erst nach längerer Zeit den offiziellen päpstlichen Segen erhalten. Und auch durch Frauen wie Guglielma, die fromm, arm und keusch, aber auch unabhängig leben wollen. Sie gehen nicht ins Kloster, sondern leben selbstständig. Sie ordnen sich keiner Ordensregel unter, sondern schreiben ihre eigenen Regeln. Das ist gefährlich für die Institution Kirche, bisher die einzige Autorität in Glaubensfragen. Deren Position ist klar. Sie lässt sich mit den Worten des Apostels Paulus im Korintherbrief zusammenfassen.
Lasset eure Weiber schweigen in der Gemeinde, denn es soll ihnen nicht zugelassen werden, dass sie reden, denn sie sollen untertan sein, wie es auch das Gesetz sagt.
Nun aber treten Frauen auf die Reden, auch wenn sie weit davon entfernt sind, etwa öffentlich zu predigen, wie das männliche Priester und Mystiker ganz selbstverständlich tun. Aber die Frauen geben Ratschläge, erzählen von Visionen, prophezeien. Auch in der Frühzeit des Christentums hat es schon weibliche Heilige gegeben, die all das taten. Doch nun treten immer mehr solcher Frauen auf. Die Aufgabe der Kirche ist es, zwischen echten und falschen Heiligen zu unterscheiden. Das ist in der Umbruchszeit des Spätmittelalters besonders dringlich, denn große Veränderungen rufen immer auch große Ängste hervor. Im 13. Jahrhundert geht die Angst vor falschen Propheten um. Deshalb hat der Papst die Inquisition als permanente Institution eingesetzt. Sie soll Klarheit schaffen und unterscheiden. Hier echte Gläubige, dort falsche Propheten und Ketzer. Oder Ketzerinnen. Dazu Alexander Patschowski.
Das Kritische für Frauen, die einer radikalen Frömmigkeit folgen, ist immer, dass man sicher gehen muss, dass sie auch wirklich gottbeseelt sind und nicht vom Satan. Und das konnte man eigentlich damals nur unter Beweis stellen, indem man sich unter geistliche Obhut begab. Also alle diese mystischen Frauen, die hatten irgendwie einen netten Beichtvater und der übernahm die Garantie, dass das alles okay war. Also die Frau selbst ist zwar das Gefäß des Heiligen Geistes, das ist ein bekanntes Klischee, aber die Kontrolle oder sagen wir mal die Deutungshoheit darüber, die haben Theologen und das sind Männer. Das ist hier bei Guglielma so nicht gewesen.
Guglielma untersteht keiner weltlichen oder geistlichen Autorität. Auch die Zisterzienser von der Abtei Chiaravalle haben ihr nichts zu sagen. Das macht sie gefährlich und in den Augen der Inquisitoren verdächtig. Bereits 2 Jahre nach Guglielmas Tod schreiten sie deshalb ein. Im Jahr 1284 vernehmen sie mehrere ihrer Anhänger unter Verdacht auf Ketzerei. Darunter Andrea Saramita, einen wohlhabenden Mailänder Bürger, und die beiden Nonnen Schwester Maifreda und Schwester Giacoma. Beide gehören zu den Humiliatinnen, einem Bettelorden, der den Franziskaner ähnlich ist. Alle Angeklagten schwören ihrem angeblichen Irrglauben ab und kommen mit einer leichten symbolischen Strafe davon. Während der nächsten Jahre blüht und gedeiht der Kult der heiligen Guglielma dennoch weiter, auch wenn sie offiziell noch gar nicht als heilig gilt. Für manche ihrer Anhänger ist sie weit mehr als eine gewöhnliche Heilige.
Andrea Saramita wurde gefragt, ob er jemals gehört habe, dass Guglielma selbst gesagt habe, sie sei der Heilige Geist. Er antwortete mit Nein. Befragt, ob er wisse oder gehört habe, dass eine andere Person zu Lebzeiten der Guglielma oder nach ihrem Tod gesagt oder geglaubt habe, dass Guglielma der Heilige Geist sei, antwortete er, dass er von Schwester Maifreda da Priovano, außerdem von seiner Schwester Melior und von seiner Mutter gehört habe, dass diese Frauen glaubten, dass Guglielma der Heilige Geist sei, die dritte Person der Dreifaltigkeit.
Guglielma besaß Züge, die sie in den Augen ihrer Anhängerschaft Christus ähnlich machten. Ihre Warmherzigkeit und Offenheit, ihr Leben in Armut und Frömmigkeit, die Stigmata, die Wunderheilungen. So ist offenbar der Glaube entstanden, dass Guglielma nicht nur Christus ähnlich, sondern Christus gleich, gottgleich sei. Dass so, wie einst Gott in Jesus als Mann zum Menschen wurde, nun in Guglielma der Heilige Geist als Frau zum Menschen geworden sei. Kein Wunder, dass die Inquisitoren schon früh die Ohren spitzten. Die Vorstellung von einem Heiligen Geist in weiblicher Form ist radikal. Doch sie hat durchaus Vorläufer, erklärt die Kirchenhistorikerin Gisela Muschiol.
Es gibt Abbildungen, in denen die Trinität dargestellt ist. Da ist die dritte Person der Trinität weiblich. Es gibt solche Darstellungen. Das ist gar nichts Ungewöhnliches. Das hat sich nur nicht auf Dauer durchgesetzt. Ja? Aber es ist nirgendwann verboten worden. Und Ruach, also Geist aus dem Hebräischen, ist natürlich auch als weibliche Vorstellung, als Weisheit. Ja? Das ist gar nicht so ungewöhnlich.
Das Wort für Geist, Ruach, ist in der hebräischen Sprache weiblich. Seine griechische Übersetzung Pneuma steht im Neutrum. Erst mit dem lateinischen Spiritus wird der Heilige Geist grammatisch männlich. Er wird oft männlich gedacht und abgebildet, zum Beispiel als junger Mann. Aber es gibt eben auch Darstellungen, auf denen der Spiritus, das Pneuma, die Ruach, weiblich ist. Insofern stehen die Guglielmiten sogar in einer christlichen Tradition. Dennoch ist klar, dass der Glaube an eine weibliche Inkarnation des Heiligen Geistes zumindest ungewöhnlich ist. So entwickelt sich ein doppelter Kult der heiligen Gulielma in Mailand. Die öffentliche Verehrung findet in der Zisterzienserabtei Chiaravalle statt, wo die Mönche alljährlich Gulielmas Todestag feierlich begehen. Zu den Andachten, die das traditionelle, vorbildlich fromme Leben der heiligen Frau feiern, kommen jedes Jahr über 100 Menschen, in einem Jahr sogar über 130. Das ist viel für eine neue Heilige, die zumal offiziell noch gar nicht heilig gesprochen worden ist. Daneben existiert ein privater Kult im kleinen Kreis. Dieser ist nur für Eingeweihte. Und nur hier wird die erstaunliche Lehre verbreitet, dass der Heilige Geist nicht nur weiblich, sondern in weiblicher Gestalt Mensch geworden ist.
Schwester Maifreda wurde befragt, ob sie gehört habe, dass Gulielma die Person des Heiligen Geistes, die dritte Person der Dreifaltigkeit, wahrer Gott und wahrer Mensch weiblichen Geschlechts gewesen sei, so wie Christus wahrer Gott und wahrer Mensch männlichen Geschlechts gewesen sei, und dass die heilige Gulielma, die der Heilige Geist sei, so wie Christus gelitten habe, gestorben und begraben sei. Schwester Maifreda antwortete, sie habe diese Dinge von Andreas Saramita gehört und sie geglaubt.
Schwester Maifreda und Andreas Saramita sind die führenden Figuren in diesem inoffiziellen Kult. Maifreda hält im Kloster der Humiliatinnen Versammlungen ab, in denen sie von Gulielma erzählt, wahrscheinlich auch predigt. Damit entspricht sie genau einem Angstbild der Kirche. In einer Bulle von 1296 warnt der Papst:
Wir haben erfahren, dass gewisse Personen, darunter sogar Frauen, sich gegen die heilige katholische Kirche stellen und die Lehre verbreiten, dass sie die priesterliche Binde- und Lösegewalt besäßen. Sie hören Beichte und erteilen Absolution. Sie maßen sich an zu predigen und behaupten, durch Auflegen der Hände den Heiligen Geist erteilen zu können.
Gegen all diese Vorkommnisse soll die Inquisition vorgehen. Da erstaunt es nicht, dass dieser inoffizielle Kult der Gulielma im Verborgenen bleibt. Die Guljemiten verfassen Loblieder, Hymnen und Litaneien für die Frau, die sie als den Heiligen Geist verehren. Andreas Saramita schreibt sogar neue Prophezeiungen, Briefe und Evangelien der heiligen Gulielma. Er schafft sozusagen einen neuen dritten Teil der Bibel. Im Alten Testament steht Gott der Vater im Mittelpunkt. Im Neuen Testament Jesus, der Gottessohn. In Saramitas Schriften steht Gulielma, der Heilige Geist, im Mittelpunkt. Das ist revolutionär. Eines dieser Evangelien beginnt:
Zu jener Zeit sprach der Heilige Geist zu seinen Jüngern.
Als aber die Inquisitoren nachforschen, was der Heilige Geist, die heilige Gulielma, zu ihren Jüngern gesagt hat, da offenbart sich Erstaunliches.
Befragt, ob sie jemals von der heiligen Gulielma selbst gehört habe, sie sei der Heilige Geist, antwortete Schwester Maifreda, die heilige Gulielma habe einmal, als sie von jemandem gebeten wurde, ihn von einem Leiden zu befreien, geantwortet: Geht, ich bin nicht Gott.
Das scheint nicht so recht zusammenzupassen. Aber man darf eine wichtige Tatsache nicht vergessen. All diese Aussagen werden in einem Häresieprozess der Inquisition gemacht. Die Hauptangeklagten, die wie Schwester Maifreda, Andreas Saramita und Schwester Giacoma zum zweiten Mal wegen Ketzerei vor Gericht stehen, müssen um ihr Leben fürchten. Sehr wahrscheinlich haben die Inquisitoren Folter eingesetzt oder zumindest damit gedroht. Die Angeklagten sprechen nicht frei. Und die Fragen, die ihnen vorgelegt werden, sind nicht neutral, wie Gisela Muschiol von der Universität Bonn unterstreicht.
Es sind natürlich Quellen der Gegenseite. Es sind Inquisitionsakten, die eben beweisen wollen, dass die Gruppe, die sich gebildet hat, eine heretische Gruppe ist. Und deswegen wird jede Aussage im Blick auf Häresie interpretiert werden. Der Häresievorwurf ist aber auch ein durchaus, also es ist nicht wirklich ein realer Vorwurf immer gewesen, es kann auch ein instrumentalisierter Vorwurf gewesen sein. Also gerade in Mailand, in diesem ganzen Umfeld der Gruppe um Wilhelma, haben wir ja ganz eindeutig auch ganz große politische Schwierigkeiten in der Stadt. Und diese politischen Schwierigkeiten sind sicher ein Grund dafür, dass man versucht, den politischen Gegner durch den Vorwurf der Häresie zu brandmarken.
Religion und Politik gehören im Mittelalter untrennbar zusammen. In Mailand im ausgehenden 13. Jahrhundert streiten die Familien Visconti und della Torre um die Macht. Im Hintergrund agieren weitere Gewalten: der französische und der deutsche König, der Papst, die Inquisition, die Orden, die aufstrebenden Kaufleute in der Stadt. Guglielma hat es geschafft, sich aus diesem Machtkampf herauszuhalten. Ihre Anhänger sind mittendrin. Schwester Maifreda ist eine Cousine des mächtigen Matteo Visconti, der über Mailand und die Lombardei herrscht. Wird Guglielma heilig gesprochen, dann stärkt das die Position der Visconti. Die einflussreichen Zisterzienser von Chiaravalle werden von dem heiligen Kult profitieren und den Visconti dankbar und ergeben sein, die ihnen eine neue Heilige beschert haben. Das würde das Kräfteverhältnis in der Stadt verschieben. Die dominikanischen Inquisitoren, die schon einmal die Guglielmiten wegen Ketzerei verdächtigt haben, würden durch Guglielmas Heiligsprechung an Autorität einbüßen. Denn dadurch würde ja der Beweis erbracht, dass sie sich geirrt haben. Und das darf nicht sein. Deshalb, so ist sich Alexander Paczowski von der Universität Konstanz sicher, streben die Inquisitoren von Anfang an eine Verurteilung der Heiligen und ihrer Jünger an.
Man kann sehr schnell sehen, dass die Inquisition ein bestimmtes Ziel hatte. Daraufhin hat sie die gesamten Vernehmungen ausgerichtet. Also, am Anfang noch relativ alles harmlos und dann wird das immer präziser. Und immer ausführlicher und immer verrückter. Und da merken sie, dass das nicht so gut stimmen kann. Da ist etwas hineinverhört worden, was die hören wollten.
Ausgangspunkt ist der Glaube von Guglielmas Jüngern, dass sie die Verkörperung des Heiligen Geistes ist. Darüber besteht wenig Zweifel. Schon beim ersten Prozess vor 16 Jahren, kurz nach Guglielmas Tod, war dies der Hauptanklagepunkt. Damals haben die Angeklagten zugegeben, dass dies ein Irrglaube gewesen sei und offiziell abgeschworen. 1300 im zweiten Prozess geben die Befragten erneut zu, dass sie einst an Guglielma als den Heiligen Geist geglaubt haben, aber sie behaupten standhaft, dass sie inzwischen von diesem Glauben abgerückt seien. Dafür gibt es einen guten Grund. Werden sie erneut der Häresie überführt, dann droht ihnen als rückfälligen Ketzern die Todesstrafe. Das macht die Aussage der Näherin Taria dei Pontari ganz besonders berührend.
Befragt, ob sie verneinen wolle, dass die heilige Guglielma der Heilige Geist sei, antwortete Taria, sie wolle es weder verneinen noch behaupten, aber sie wünschte wohl, dass Guglielma der Heilige Geist sei.
Taria dei Pontari ist die Einzige, die selbst im Angesicht der Inquisition ihren Glauben nicht ganz ableugnen will oder kann. Erst Wochen später wird auch sie in einem weiteren Verhör angeben, dass sie nun nicht mehr an Guglielma als Verkörperung des Heiligen Geistes glaubt. Sie kommt mit einer leichten Strafe davon. Der Prozess geht in eine zweite Phase. Nun drängen die Inquisitoren auf Details. Sie stellen Fragen nach der Organisation der Gruppe. Fragen, die immer präziser werden. Es wird deutlich, dass nun den Angeklagten die gewünschten Antworten in den Mund gelegt werden.
Andrea Saramita wurde gefragt, ob er geglaubt habe, dass Schwester Maifreda als Stellvertreter des Heiligen Geistes ihren Sitz in Rom nehmen müsse, den Heiligen Stuhl innehaben und der wahre Petrus sein müsse, so wie der heilige Petrus der Stellvertreter Christi gewesen sei und der allerheiligste Papst Bonifatius es jetzt sei. Andreas antwortete, er glaube, dass Schwester Maifreda Papst sein solle, und dass sie der wahre Stellvertreter des Heiligen Geistes auf Erden sein solle.
Es ist verführerisch, in dieser Aussage eine Art vorweggenommenen Feminismus zu sehen, eine Manifestation moderner Gleichberechtigung im Mittelalter. Wenn eine Frau der Heilige Geist sein kann, warum soll eine andere Frau dann nicht Päpstin werden? Es gibt Historikerinnen, die diese Aussage tatsächlich wörtlich nehmen und genauso interpretieren. Aber das ist wohl leider Wunschdenken. Der Prozess gegen die Guglielmiten ist im April eröffnet worden. Andrea Saramitas wunschgemäße Antwort auf die vorformulierte Frage, ob Schwester Maifreda Päpstin werden solle, erfolgt nach mehrfachen Verhören und unter steigendem Druck am 13. August. Nur 10 Tage später verkündet der Inquisitor die Todesurteile gegen Saramita, Schwester Maifreda und Schwester Giacoma. Aus den Protokollen der späteren Verhöre lassen sich nicht die echten Glaubensinhalte der Guglielmiten rekonstruieren, meint Alexander Paczowski, sondern vielmehr das Denken der Inquisitoren.
Christus, der Papst. Der Papst ist der Stellvertreter Christi. Wenn Guglielmo sozusagen eine Heiliggeistgleiche Christgestalt ist, dann muss sie auch einen Vertreter haben. Also das Klischee, das hier entwickelt wurde, ist derartig massiv als Klischee zu erkennen nach dem Prinzip der verkehrten Welt, dass es praktisch kein Element ist, das man ernst nehmen kann.
Im 13. Jahrhundert geht die Angst vor falschen Propheten um. Man rechnet mit dem Auftauchen des Antichrist, der das Weltenende, die Apokalypse, ankündigen wird. Der Antichrist ist ein falscher Prophet, so steht es im Neuen Testament. Er ist auch ein Gegenchrist, der alle Dinge auf den Kopf stellt. Aus dieser Gedankenverbindung entsteht die Erwartung, dass eine falsche Prophetin wie Guglielma automatisch eine verkehrte Welt mit sich bringen wird, in der Frauen predigen und in der statt des Papstes eine Päpstin auf dem Stuhle Petri sitzt. Darauf zielen die erstaunlich präzisen Fragen ab, die die Inquisitoren in der späteren Phase des Prozesses stellen. Auf die Angeklagten wird so lange Druck ausgeübt, bis ihre Antworten den Tatbestand der Häresie erfüllen. Dann kann das angestrebte Urteil ergehen. Nach dem Prozess von 1300 löst sich die Sekte der Guglielmiten auf. Ihre wichtigsten Anhänger sind tot, ihre Schriften verbrannt. Nichts bleibt. Außer den Prozessakten, die auf ungeklärte Weise aus der päpstlichen Bibliothek verschwinden und 3 Jahrhunderte später ebenso ungeklärt in einem Krämerladen in Mailand wieder auftauchen. So wissen wir allen Anstrengungen der Inquisition zum Trotz von Guglielma und von ihren Jüngern, die sie im mittelalterlichen Mailand als Inkarnation des Heiligen Geistes verehrten.